Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben im Brand. Das Große bleibt groß, nicht und klein, nicht das Klein. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Drei Kaiser begraben im Brand. Das Große bleibt groß, nicht tot, klein nicht das Klein. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum All und gehen sie einher wie blutige Herren. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Es liegen drei Kaiser begraben im Prag. Das Große bleibt groß, nicht tot, klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Am Grunde der Mulde, am Grunde der Mulde, am Grunde der Mulde.
Dankeschön. Das war das Lied von der Moldau, Text Bertolt Brecht, 1943 geschrieben im Exil und hineingeschickt in diese geschundene Welt mit der wichtigen Losung, dass nach jeder Nacht auch wieder ein Tag kommt. Wir wollen als zweites Lied spielen ein nach einem Text geschrieben von Theodor Cramer. Theodor Cramer war ein jüdischer Dichter in Wien, der lange Zeit mit sich dieses Problem herumgetragen hat, ob er sich den Bedingungen aussetzt und der kurz vor dem Beginn des Krieges dann doch emigriert ist. Und darüber ein sehr schönes Lied geschrieben hat mit dem Titel Andere, die das Land so sehr nicht liebten.
Andere, die das Land so sehr nicht liebten und von Anfang an gewillt zu gehen, denen manches sind schon vor ist besser, ich doch müsste mit dem eigenen Messer meine Wurzeln aus Erde drehen. Eine Nacht habe ich seither geschlafen, und es ist mir mehr als weh zumut. Viele Wochen sind halt sehr verstrichen, alle Kraft ist längst aus mir gewichen, und ich fühle, dass ich daran verblute. Müsste ich mich von hinten hin, um zu bleiben, das, was ich war. Eben kann ich nicht gedeihen, am Volk nicht zu schreien, und mein altes Wort wird immer wahr. Das Land zu sehr nicht liebt, war von Anfang an gewillt zu gehen. Denen manche sind schon vor, ist besser, ich doch müsste mit dem eigenen Messer meine Wurzeln aus Erde drehen.
Dankeschön. Und als drittes Lied, bevor es dann mit den Rednern weitergeht, ein sehr bekanntes Widerstandslied aus dem Jiddischen, Sprennt, Briederle, Sprennt. Starker noch die Wille.
wilde Flammen, als herum schon brennt.
Und ihr steht und guckt das Zeusig mit verlegten Händ. Und ihr steht und guckt das Zeusig von unser Städle brennt.
Schon die Feuerzungen, das ganze Städle eingeschlungen und die böse Winde huschen, das ganze Städle brennt.
Und hier steht der Gärtner säusig mit verlegten Händen. Und hier steht und guckt das säusig von unser Städle brennt.
Es brennt, Frieden, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Ob es still ist, sei steier, nehmt die Kelle, löscht es Feuer, löscht mit eurem eigenen Blut, beweist, dass ihr das kennt.
Schreit mit Frieda ab, der säusig mit verlegten Händen. Schreit mit Frieda, löscht es Feuer, unser Städle brennt.
Dankeschön. An der Geige Joachim Rohmeis.
Ja. Vielen Dank an Bert Köhler und Joachim Rohmeis. Ein Teil von Evo 2, das kleine elektronische Weltorchester, was viele von euch vielleicht auch schon bei anderen Gelegenheiten gehört haben. So, damit herzlich willkommen hier zur Kundgebung zum Tag der Befreiung. Das Formale haben wir ja schon mehrfach abgehandelt. 1,50, Maske und so weiter. Ich möchte nur darauf hinweisen, es wurde frist- und formgerecht eingeladen. Wir sind unter 200 und damit sind wir auch beschlussfähig. Vor 7 Jahren, kann ich mich erinnern, da habe ich in einem Theaterstück mitgewirkt, das in den Lauerschen Gärten stattgefunden hat. Es war vom Theaterhaus G7. Da bin ich auch Mitglied im Ensemble. Und vor 7 Jahren haben wir das Stück Nie wieder Krieg aufgeführt in den Lauerschen Gärten. Es war eine Art Doku-Theater. Wir haben ganz viele Materialien vom Stadtarchiv damals bekommen und die durchgearbeitet. Und ein befreundeter Autor oder Geschichtslehrer, der dann auch als Autor fungiert hat, hat daraus dann ein Doku-Theater gemacht. Und da ging es um 3 Männer, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, also kurz vor dem 8. Mai, in den Lauerschen Gärten an dieser großen Mauer, die man da sieht, hingerichtet wurden. Und zwar einzig und allein aus dem Grund, dass sie aus dem Kaufhaus Vetter, das ist an der Ecke, wo jetzt der stillgelegte Kaufhaus ist, aus dem obersten Stock irgendwo eine weiße Fahne rausgehängt haben. Ich kann mich noch erinnern an das Stück, die haben sehr lange darüber diskutiert, ob sie es machen wollen. Es war immer einer dabei, der dann auch ein bisschen ängstlich war. Und es war schon sehr beeindruckend und es war schon eine irre Erfahrung damals. Und die Amerikaner standen ja schon sozusagen bei Sandhofen. Und wirklich einen Tag, bevor sie dann in Mannheim einmarschiert sind, wurden diese 3 Männer, aber wirklich sozusagen standrechtlich, da gibt es gar keine lange Diskussion, die wurden aus dem Ding da rausgeholt und hingerichtet. Und Das macht nochmal deutlich, finde ich, also wie wichtig es ist, dass dieser Tag immer wieder auch daran erinnert, dass wir an diesem 8. Mai 1945 nicht nur vom Faschismus, oder nicht nur, dass nicht nur der Krieg geendet hat, sondern dass wir auch vom Faschismus befreit wurden. Und ich finde auch, wenn man heute so sieht oder hört oder liest, wie die, ja, ich sag jetzt mal nicht Querdenker, ich denke halt, die Denken ist da offenbar ja auch nicht dabei. Was ich heute im Mannheimer Morgen gelesen habe, das hat mich ja schon wieder erschüttert. Ja? Die haben wirklich vor das Amtsgericht weiße Rosen hingelegt und dann so kleine Flugblätter dazu geklebt mit dem Text in Gedenken an den Rechtsstaat und den armen Amtsrichter in Weimar. Das war ein Amtsrichter, der hat ein etwas fragwürdiges Urteil zur Maskenpflicht in Schulen gefällt, und das Urteil wird jetzt auf Rechtmäßigkeit überprüft, und das haben die dann zum Anlass genommen, sozusagen so im Stile der Weißen Rose mit weißen Rosen da solche Geschichten anzuzetteln. Glücklicherweise haben das drei Studentinnen am 1. Mai aus der Bibliothek, die gegenüber ist, irgendwie gesehen, dass da irgendwie, haben geguckt, was das ist, und als sie das gemerkt haben, dass das irgendwie so eine Verballhornung des Widerstands von Sophie Scholl und ihren Mitstreitern war oder ist, haben sie dann große Plakate angebracht und sagen, dies ist eine Aktion der Querdenker, und haben das also dann sozusagen konterkariert. Und es ist irgendwie super, dass es immer noch Menschen gibt, die sich dann auch so einmischen. Ja, wie gesagt, der heutige Tag ist ja auch eigentlich dazu da, und es gibt ja auch immer noch von Esther Bejarano den Aufruf, diesen Tag zu einem Feiertag zu machen, und es wäre schön, wenn wir uns alle immer wieder in allen möglichen Zusammenhängen und Diskussionen einbringen, um dafür zu kämpfen und zu arbeiten, dass dieser Tag wirklich irgendwann mal Feiertag wird. Ich habe von irgendeinem CDU-Politiker aus Hessen, da wurde im Landtag auch diese Frage diskutiert mit dem Feiertag, und der hat dann wirklich sich nicht entblödet zu sagen, das wäre ja eigentlich unangemessen, diesen Tag zum Feiertag zu machen. Zwar einerseits seien wir ja vom Faschismus befreit worden, also von, er hat es aber irgendwie anders ausgedrückt, so ein bisschen ja, verschoben, dass man also nicht von irgendwelchen unerträglichen Ereignissen wurden wir da befreit, seiner Meinung nach. Und hat aber andererseits gesagt, dass ja auch die Leute leiden, deren Häuser bombardiert wurden. Und weiß nicht, was das andere noch war. Es war jedenfalls auch, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, die würden ja auch leiden. Und deswegen könnte man diesen Tag doch nicht zu einem Feiertag machen, weil der 3. Oktober, das wäre doch der Tag, wo wir uns alle ganz gemeinsam viel und sehr häufig freuen könnten. Also es ist irgendwie, da fällt dir irgendwie nichts mehr ein, wenn du solche Sachen liest. Und deswegen sind wir heute hier. Und es wird jetzt als nächstes drei Reden geben. Drei Reden. Und zwar wird als erstes der Fritz Reidenbach von der VVN Mannheim sprechen. Danach kommt die Gabriele Mathieu von den Naturfreunden aus Mannheim. Und als drittes war das. Und als drittes Max Wedele für die Freie Religiöse Gemeinde Mannheims. So. Jetzt wünsche ich euch viel Freude oder auch Geduld beim Zuhören.
Ja, guten Tag. Der Anblick von hier ist schon mal super. Das Wetter natürlich auch. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mannheimerinnen und Mannheimer, werte Anwohnerinnen und Anwohner vom Schillerplatz, ich grüße euch und Sie alle zu unserer Kundgebung am 8. Mai. Zum Tag der Befreiung vom Faschismus und zum Kriegsende. Wir erinnern uns an die Befreiung Mannheims vom NS-Regime, die am 29. März 1945 durch die US-Armee erreicht wurde. Wir erinnern uns heute an das Kriegsende vor 76 Jahren. Wir haben Bilder in uns gespeichert, die der Krieg hinterlassen hat. Darunter ein Bild mit großer Symbolwirkung, wie sich amerikanische und sowjetische Soldaten in Torgau an der Elbe die Hände reichten, und gemeinsam das Kriegsende besiegelten. In Mannheim sehen wir Bilder von US-Soldaten, die in Booten über den Neckar übersetzten, und wir sehen zerstörte Brücken, die die Menschen zwischen dem Norden und dem Süden der Stadt zumindest ein Jahr lang getrennt haben. Denn erst 1946 wurde die Friedrich-Ebert-Brücke fertiggestellt und gab es eine Verbindung von Nord nach Süd. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg, in dem über 65 Millionen tote Menschen in Kampfhandlungen oder als zivile Opfer getötet wurden. 65 Millionen Menschen mussten sterben, weil die Nazis die Welt beherrschen wollten. In Mannheim endete der Krieg bereits Ende März 1945. Ein historisches Datum für Mannheim und die Region ist, wie gesagt, der 29. März 1945, also noch lange vor dem 8. Mai. An diesem Tag wurde die Stadt friedlich per Telefon an die Amerikaner übergeben, ein Novum. 9 Monate nach der Landung der amerikanischen, englischen und kanadischen Truppen in der Normandie. Dieser Tag brachte den Menschen in Mannheim das lang ersehnte Ende des mörderischen Krieges. Die Nazis führten nicht nur Krieg gegen die Nachbarländer, sie führten einen brutalen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Terror und Gewalt schienen lange Zeit unaufhaltsam zu sein. Doch die Pläne, den Bolschewismus, den Marxismus sowie das jüdische Leben zu vernichten, mussten ebenso scheitern wie die Zerstörung demokratischer Institutionen und deren Strukturen. Aus eigener Kraft dieses barbarische System von innen zu beseitigen, dazu fehlte vielen Deutschen der Mut und die Kraft. Und der antifaschistische Widerstand im Land war letzten Endes nicht stark genug, um das System zu stürzen. So konnte ein Ende der Nazi-Herrschaft nur durch die Armeen der Anti-Hitler-Koalition der späteren Siegermächte erreicht werden. Der Preis dafür war sehr hoch. Denn der massive militärische und zivile Einsatz, der notwendig war, um die faschistischen Eroberer aus den eroberten Ländern zu vertreiben, forderte Millionen Tote, forderte Zerstörung und unermessliches Leid. Auch der Luftkrieg der Alliierten führte zu fast völligen Zerstörung der Stadt. In Mannheim waren es die Amerikaner, die auf ihrem Vormarsch vom Atlantik über den Rhein Stadt für Stadt, Dorf für Dorf befreiten und damit der Gewalt und der Verfolgung ein Ende bereiteten. Die letzten Tage bis zur Befreiung waren hart umkämpft, weil die Nazitruppen noch immer nicht ihre Niederlage eingestehen wollten. Die Befehle von Himmler und Hitler bis zum Letzten zu kämpfen und die Brücken und die Infrastruktur für den Einmarsch des Gegners zu zerstören, hatten ihre Wirkung. Am 28. März setzten die Amerikaner bei Sandhofen nach schweren Kämpfen mit deutschen Truppen über den Rhein. Da alle Brücken über Rhein und Neckar von den Nazis vor dem Einmarsch der Amerikaner gesprengt wurden, in Käfertal am Wasserwerk angekommen, gab es erste Verhandlungen zur Übergabe der Stadt. Die Verwaltungsspitze unter dem NS-Oberbürgermeister Renninger war längst aus der Stadt geflohen und setzten sich in den Kraichgau ab. Nach weiteren Artilleriebeschüssen durch die Amerikaner erfolgte dann eine telefonische Übergabe der Stadt durch die mutige Tat von Grete Alrichs. Für sie wurde am Wasserwerk Käfertal eine Gedenktafel angebracht, weil sie die friedliche Übergabe der Stadt eingeleitet hatte. Das ist wirklich ein Applaus wert. Bei militärischen Kämpfen zur Befreiung der Stadt kamen insgesamt noch 150 Menschen zu Tode. Ein Tag zuvor, der Einhard hat bereits darauf hingewiesen, am 28. März gab es an der alten Festungsmauer 3 standrechtliche Erschießungen in Lauerschen Gerben in M6. 3 Beschäftigte des Kaufhauses Vetter, der das Kaufhaus Samt und Seide arisiert hatte, in N7, nämlich Adolf Doland, 62 Jahre alt, Erich Paul, 47 Jahre alt, Hermann Ades, 59 Jahre alt, hatten weiße Fahnen am Kaufhaus gehisst, was eine sehr mutige und lebensgefährliche Tat war. Sie hatten den Krieg satt und wollten kein weiteres Blut vergießen, so kurz vor Kriegsende. Sie wurden auf Befehl des Polizeikommandanten Habenicht und des Kampfkommandanten Major Vohr standrechtlich an der alten Festungsmauer erschossen. Erst 1981 hat die Stadt Mannheim durch Oberbürgermeister Farnold eine Gedenktafel an der Festungsmauer enthüllt. Heute gibt es eine Stadtpunktetafel und drei Stolpersteine, die an die drei mutigen Menschen erinnern. Viele Menschen erlebten die Befreiung nicht mehr. Die 22 Widerstandskämpferin der Lechleitergruppe, die am 15. September 1942 beziehungsweise am 23. Februar 1943 in Stuttgart hingerichtet wurden, beziehungsweise bei Verhören durch die Gestapo zu Tode gefoltert wurden. Auch die anderen Widerstandskämpfer, die durch Folter, Zuchthaus und im KZ umgebracht wurden, die vielen Jüdinnen und Juden, die nach Gurs und von dort nach Auschwitz deportiert und umgebracht wurden, oder die ermordeten Sinti und Roma, Bibelforscher, sogenannte Asoziale, Justizopfer und die zu Tode geschundenen und erschossenen, Zwangsarbeiter in Mannheimer Betriebe. Sie alle erlebten die Befreiung nicht mehr. Ebenfalls einen Tag vor Kriegsende ermordeten fanatische Nazis 18 Zwangsarbeiter, die am Rangierbahnhof in Seckenheim Lebensmittel aus den Güterwaggons entnahmen, wie dies auch viele Deutsche taten, die Lebensmittel und Brennmaterial für sich organisierten und die von den Nazis unbehelligt blieben. Und diese Tat hat jetzt eine Gruppe aus Seckenheim erforscht und es gibt mittlerweile einen Gedenkplatz für diese 18 von fanatischen Nazis erschossenen Zwangsarbeitern. Vielen Dank dafür. Für all diese Menschen kam die Befreiung Mannheims durch die US-Armee zu spät. Für viele Deutsche war der 28. März und dann der 8. Mai eine Niederlage, weil sie die Nazi-Ideologie verinnerlicht hatten, weil sie Teil des NS-Systems waren oder eng mit ihnen verbunden waren. Sie mussten logischerweise Verfolgung und Bestrafung fürchten. Aber heute wissen wir, eine wirkliche Entnazifizierung gab es nicht. Nazis wurden bis in höchste Regierungsämter gehievt, kamen an die Schalthebel der Justiz, besetzten die Schalthebel im Gesundheitswesen und in den Verwaltungen. Mit der Wiederbewaffnung kehrten auch die Nazi-Militärs zurück in die Kasernen. Die Befreiung löste Freude und Jubel aus bei denen, die politischer Gegner des Nazi-Regimes waren und deren Angehörigen. Bei den Überlebenden der Konzentrationslagern, bei den Menschen, die sich in Sicherheit vor Verfolgung gebracht hatten. Befreit wurden auch die vielen tausenden Zwangsarbeiter, die es noch in Mannheimer, die in Mannheimer Betrieben ausgebeutet und geknechtet wurden und unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht waren. Befreit wurden auch die Deutschen, die vor den Nazis im Ausland Zuflucht fanden. Befreiung empfanden die Menschen in den überfallenen und besetzten Ländern, die nun frei von deutscher Besatzung waren. Dort war die Befreiung ein tiefes, emotionales Erlebnis. Deshalb wird in Russland, in Frankreich, in Italien, in Tschechien, der Slowakei, den Niederlanden und in einigen Bundesländern die Befreiung als Feiertag begangen. Und es wird höchste Zeit, dass auch bei uns der 8. Mai als bundesweiter Feiertag eingeführt wird. Und was geschah nach 1945 in Mannheim? Lange gab es kein offizielles Gedenken der Stadt. Erst 1955 lud die Stadt Mannheim zu einer Stunde der Besinnung auf den Schillerplatz hier vor dem Friedensengel, der noch da stand, jetzt ja nach E6 umgezogen ist. Also eine Stunde der Besinnung auf den Schillerplatz, um 10 Jahre nach Kriegsende der Kriegsopfer zu gedenken. 1980 haben viele von uns in Mannheim eine der größten Demonstrationen zum 35. Jahrestag der Befreiung erlebt. Es gab einen Kongress im Rosengarten und bei der Demonstration waren 25 Teilnehmer. Darunter war Martin Niemöller, Emil Kahlebach und Wolfgang Abendroth, die bei der Kundgebung gesprochen haben. Sie forderten größere Anstrengungen im Antifaschismus, gegen das Erstarken der rechten Kräfte und gegen die Nazi-Szene. Ebenfalls sprachen sie sich gegen die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in unserem Land aus. Wie gesagt, das war einer der großen Höhepunkte des antifaschistischen Kampfes und des Kampfes für die Konsequenzen aus dem Zweiten Weltkrieg zu ziehen. 76 Jahre nach Kriegsende sollte den Menschen in unserem Land bewusst sein, dass Deutschland 1945 befreit wurde und dieser Tag ein Tag der Freude ist. Als Antifaschistinnen kämpfen wir für eine solidarische und offene Gesellschaft, die von Vielfalt geprägt ist. Eine Gesellschaft, in der die Würde aller Menschen geachtet wird, in der die demokratischen Rechte wahrgenommen und nicht abgebaut werden. Wir wollen eine Gesellschaft ohne Rassismus und ohne rechte Ideologien. Diese Ideologien haben bei uns im Land und weltweit ein Klima geschaffen, in dem rechte Gewalttaten ausgeübt wurden. Ich erinnere an die NSU-Morde, an die Morde in Halle, Hanau und Kassel. Vergessen wir auch nicht die Anschläge in Christchurch, in Neuseeland oder im norwegischen Utøya und die vielen Morde in den USA aus rassistischen Motiven. Die Ideologen der neuen Rechten aus Pegida, AfD und der Querdenkenbewegung dürfen wir nicht die Straße überlassen. Sie wollen unsere Gesellschaft spalten, um dadurch den Weg zur Macht schneller zu ebnen. Diese Saat darf nicht aufgehen. Und wir wissen aus der Geschichte, in welch historisch kurzer Zeit die Nazis an die Macht kamen. Deshalb dürfen diese Pläne dieser rechten Ideologen nicht aufgehen, die Pläne nach Teilen und Herrschen. Diese Pläne müssen wir gemeinsam durchkreuzen. Aus der Geschichte lernen heißt heute für uns, die Nazis stoppten, bevor sie die Macht ergreifen. Am 19. April 1945 bekräftigten 21.000 KZ-Überlebende, die Buchenwald im KZ Buchenwald, die Buchenwald selbst befreit haben, im Schwur von Buchenwald. Darunter waren auch etliche Mannheimer Insassen des KZ, die überlebt haben. Ich zitiere: Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Für uns heißt es heute: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Unterstützen wir weiter die Petition, damit der 8. Mai auch in Deutschland Feiertag wird. Ich danke euch fürs Zuhören, für die Geduld. Vielen Dank.
Oh, das ist ein tolles Bild, was ich da vor mir habe. So viele Menschen sind gekommen. Mein Beitrag handelt von den internationalen Freundschaften, die sich als Folge der Befreiung am Beispiel der deutsch-französischen Freundschaft entwickelt haben. Die Gräuel des Zweiten Weltkrieges hatten in Europa und in der Welt Zerstörung, Leid und Not hinterlassen. Millionen Menschen waren getötet, vertrieben worden oder geflüchtet. In den Jahren des Wiederaufbaus setzte sich langsam die Einsicht durch, dass Kriege nur zur Zerstörung und Hass untereinander führen. Die heutigen deutsch-französischen Beziehungen sind das Ergebnis der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 14. und 15. September 1958 trafen sich erstmals Bundeskanzler Adenauer und der französische Ministerpräsident de Gaulle in Lothringen. Die deutsch-französische Aussöhnung war die Voraussetzung beim Versuch, ein geeintes und friedvolles Europa aufzubauen. Sie wurden von Adenauer und de Gaulle durch die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages am 22.01.1963 eingeleitet. Ein Vertrag, der den Anfang einer wirklichen Kooperation zwischen den beiden Ländern begründet. Schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde auf Städteebene an die Völkerverständigung und ein friedliches Miteinander gearbeitet. Toulaud an der Côte d'Azur nimmt 1958 erstmals Kontakt zu Mannheim auf. Ein Jahr später besiegeln die beiden Städte den Partnerschaftsvertrag. Stand die Verbindung in der Nachkriegszeit im Zeichen der Wiedergutmachung, füllten Jugendgruppen, Schulen und Gemeinden die Partnerschaft schnell mit neuem Leben. Bürgerschaftlich sind die Städtepartner eng verbunden. Zahlreiche Schulen kooperieren, Kirchengemeinden tauschen sich aus, Musikgruppen und Chöre musizieren gemeinsam. Hieraus entstand auch eine Partnerschaft der Naturfreunde Mannheim mit den Naturfreunden aus Straßburg. Ende der 60er Jahre gab es Unruhen in Paris, die auch auf das Elsass übergriffen. Es gab daher eine Anfrage der Naturfreunde aus Straßburg, ob französische Kinder ihre Ferien in Baden-Württemberg verbringen könnten. Die Ortsgruppe Waldhof der Naturfreunde Mannheim erklärte sich bereit, für eine Gruppe Kinder auf dem Polhof ein Ferienlager zu organisieren. Dies war die erste Begegnung, aus der sich dann eine Partnerschaft und Freundschaft mit den Straßburger Naturfreunden entwickelte. 1985 schlossen die beiden Naturfreunde-Vereine einen Partnerschaftsvertrag, und in den Jahren danach fanden regelmäßige Ferienlager und Treffen zwischen den Naturfreunden beider Städte statt. Die Partnerschaft entwickelte sich aus jahrelang gemeinsamen Aktivitäten im Sinne der internationalen Naturschutzfreundebewegung. Wichtig war beiden Seiten die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Zitat: Die Freundschaft zwischen den beiden Naturfreundegruppen bestimmt die Wertigkeit der gemeinsamen Ziele und gemeinsames Handeln. Am 17. und 18. Mai 2014 fanden Brückenfesttage statt. Naturfreunde aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz organisierten entlang der Rheinbrücken grenzüberschreitende Brückenfeste. Unter dem Motto Brücken verbinden, Grenzen überwinden, luden sie zu grenzüberschreitenden Austausch, Kennenlernen und gemeinsamen Feiern statt. Gemeinsam mit der Bevölkerung wollten Naturfreunde an ausgewählten Rheinbrücken ein Zeichen für Frieden, Freundschaft und Solidarität setzen. Die jahrzehntelange Freundschaft der beiden Naturfreundevereine aus Mannheim und Straßburg offenbarte, dass bei beiderseits der Grenzen die Menschen die gleichen Probleme haben und nur durch persönliche Kontakte zwischen den Menschen Europas kann es zu einem dauerhaften friedlichen Miteinander der Völker kommen, für Frieden, Arbeit und Leben in einer gesunden Umwelt.
Menschen, die Krieg, Flucht und Verfolgung erlebt haben, werden diesen Schrecken nie vergessen. Je mehr Menschen aus der Zeit nicht mehr da sind, desto bedeutsamer wird es, den Tag der Befreiung für uns Lebenden zu begehen. Je weiter der Zweite Weltkrieg zurückblickt, desto größer ist die Gefahr, ihn und seine Schrecken zu vergessen. Wir, die Generation, die nichts davon erlebt haben, brauchen solche Erinnerungen, solche Stolpersteine im alltäglichen Leben. Durch sie sind wir in der Lage, uns bewusst zu machen, wieso unsere Lebensumstände etwas Besonderes sind. Die Gräber der Toten des Zweiten Weltkriegs sind Mahnmale der Geschichte für uns alle. Hier liegt die große Aufgabe und Sinn des 8. Mai als Feiertag der Befreiung. Das Bewusstsein der Menschen wachzuhalten gegen falsche Versprechungen, Heilsverkündungen oder schlicht Lügnern, die uns eine bessere Welt auf Kosten von anderen Menschen verkünden. Lösungen, die Menschen ausschließen, sind keine Lösungen, sondern Fehler. Nur durch Kooperation vieler unterschiedlicher Menschen haben wir es geschafft, unsere heutige freie Gesellschaft aufzubauen. Das Leben ist eine Mischung aus vielen Eindrücken und so sollte auch unsere Gesellschaft sein. Eine Durchmischung aus Menschen, Ideen und Kulturen. Vielfältigkeit ist es, was unser Leben interessant und spannend macht. Erst durch die Durchmischung entsteht eine bunte, lebendige und spannende Kultur. Diese Vielfalt macht das Leben lebenswert. Nur im Miteinander bilden wir eine starke Gemeinschaft. Alles, was uns als Menschen auseinanderbringt, schwächt uns und macht uns anfällig für Neid, Missgunst und Hass. Es darf nie wieder passieren, dass Gewalt und Missgunst zu unserer Motivation werden. Wir müssen wachsam bleiben, um die Anzeichen einer solchen Entwicklung zu erkennen und von Anfang an zu bekämpfen. Die freireligiöse Bewegung hat ihre Ursprünge in den Anfängen der Demokratisierung Deutschlands. Sie wurde von der NSDAP teilweise verfolgt und verboten. Daher ist es für uns ein besonderes Anliegen, den 8. Mai als Tag der Befreiung zu feiern. Faschismus, Antisemitismus und Nationalismus haben unser Land wie eine Pest überzogen und unendliches Grauen und Leid über Europa gebracht. So etwas darf sich nie wieder wiederholen. Daher sollten wir den 8. Mai als Tag der Befreiung feiern. Die Befreiung von einem uns selbst auferlegten unmenschlichen System. Die Erinnerung dieser Zeit als mahnendes Beispiel wachzuhalten. Uns aber auch zu fragen, welche Fehler bei uns gemacht wurden, um daraus zu lernen und sie nicht zu wiederholen. George Santayana sagte, wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Dieser Satz trifft den Kern des 8. Mai als Gedenktages. Faschismus darf sich nie durchsetzen. Terror darf nie wieder Mittel zum Zweck sein. Deutschland hat schreckliche Fehler begangen und es ist unsere Aufgabe zu verhindern, dass wir diese Fehler wiederholen. Daher möchte ich Sie ermutigen, den 8. Mai als Feiertag zu nutzen, sich bewusst zu machen, woher wir als Gesellschaft kommen und was wir erreicht haben. Nicht durch vergangene Erfolge lethargisch zu werden, sondern weiter an der Gesellschaft zu arbeiten, und das ist möglich, wie die vergangenen 76 Jahre gezeigt haben. Das Ziel: nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.
Vielen Dank an die Redner Max Wedele, Reidenbach und Gabriele Mathieu. Und jetzt kommt ein kleiner Block Kultur, und zwar von der bunten Vielfalt statt völkischer Einfalt. Das ist eine Künstlerinitiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die, ja, ich sag mal, Versuche von konservativen Kreisen und von der AfD, vieles zurückzudrehen, auch was wir jetzt kulturell bis jetzt sozusagen in der Bundesrepublik erreicht haben. Wir haben uns gegründet 2017 und haben seitdem schon mehrere Veranstaltungen hier auf dem Schillerplatz gemacht und werden am 25. Juli hier auch wieder eine Veranstaltung machen, und zwar im Rahmen einer größeren Initiative zum Hambacher Fest. Da gibt es landesweit, also landesübergreifend, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, verschiedene Veranstaltungen, die sich gegen die Vereinnahmung vom Hambacher Fest durch konservative Kreise, also AfD, Otte und wie sie alle heißen, richtet. Und jetzt die bunte Vielfalt: Bettina Franke, Monika Margret Steger und Bernd Köhler, und meine Wenigkeit gehört auch noch dazu, aber ich mache jetzt hier heute nur die Ansagen.
Ich werde jetzt eine Rede verlesen oder zumindest einen Ausschnitt, die Bertolt Brecht 1952 geschrieben hat zum Wiener Völkerkongress für den Frieden und den damals Helene Weigel vorgetragen hat. Und leider ist es immer noch brandaktuell. Das Gedächtnis der Menschheit. Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibungen, die der New Yorker von den Gräueln der Atombombe erhielt, schreckten ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist noch umringt von den Ruinen, und doch zögert er die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie vor sich haben. So wenig tun sie dagegen. Und doch wird nichts mich davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern, auch wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden.
Emigrantenmonolog. Ich hatte ein schönes Vaterland. So sang schon der Flüchtling Heine. Das seine stand am Rheine, das meine auf märkischem Sand. Wir alle hatten einst ein, siehe oben, das fraß die Pest, das ist im Sturz zerstoben. O Röslein auf der Heide, dich brach die Kraft durch Freude. Die Nachtigallen wurden stumm, sahen sich nach sicherem Wohnsitz um, und nur die Geier schreien hoch über Gräberreihen. Das wird nie wieder, wie es war, wenn es auch anders wird, auch wenn das liebe Glöcklein tönt, auch wenn kein Schwert mehr klirrt. Mir ist zuweilen so, als ob das Herz in mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh. Ich weiß nur nicht, wonach.
Erich Weinert hat 1926 einen Text geschrieben über die Profiteure des Krieges. Die Herren der Welt. Erschreckend aktuell.
Arbeitslos, verrecken
Tag.
Dankeschön.
Ja, dann erstmal vielen Dank an die vielfältig bunte Monika Margret Steger, an die vielfältig bunte Bettina Franke, an den ganz vielfältig bunten auch Bernd Köhler. Und ergänzt wurde alles durch den wunderbaren Joachim Romeis. Ich habe mir ja zu Hause das Vergnügen gegönnt, mal diese 18 Seiten Genehmigung durchzulesen. Und ich habe beschlossen, wenn es wieder möglich ist, Veranstaltungen zu machen bei uns im Theater, Theaterhaus G7, dann werde ich eine szenische Lesung mit Maske, Abstand und zum Thema Versammlung und Aufzug unter den besonderen Bedingungen der Pandemie eine szenische Lesung, wie gesagt, mit Abstand, Maske und ohne Getränke. Ja, irgendwie muss man doch mit diesen Sachen dann mal umgehen. Ich meine, die Vorlage ist schon ziemlich steil, die man da so kriegt. Und jetzt geht es weiter noch in der Veranstaltung mit Reden. Es wird jetzt für den offenen antifaschistischen Treffpunkt, die treffen sich immer, wenn ich richtig informiert bin, jeden ersten Mittwoch um 19 Uhr im Jutz am neuen Messplatz. Und es wird für diesen offenen antifaschistischen Treffpunkt reden die Nadja. Ein Nachname wurde mir dazu nicht genannt, aber wahrscheinlich ist das bei jungen Menschen so. Und für die VVN Heidelberg wird anschließend noch Silke Markowski eine Rede halten. So, und dann kommt nochmal anschließend die bunte Vielfalt mit Kultur.
Hallo, so, jetzt hört man mich, super. Hallo, ich bin die Nadja. Ich spreche fürs offene antifaschistische Treffen Mannheim. Liebe Genossinnen und Genossen, schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben, um gemeinsam den Tag der Befreiung zu verbringen. Wir treffen uns hier, um zu feiern, dass vor 76 Jahren die Wehrmacht ihre bedingungslose Kapitulation eingestanden hat und somit der Nationalsozialismus ein vermeintliches Ende gefunden hat. Wie gerne würden wir hier fröhlich zusammenstehen und diesen Anlass einfach feiern. Feiern, dass der Faschismus besiegt wurde und dass diese Ära vorbei ist. Dass dieses Grauen unserer Vergangenheit angehört und für immer vorbei ist. Und wie gerne würden wir hier zusammenstehen und in Ruhe gedenken. Gedenken an die Opfer von Faschismus und Krieg. An die jahrelange Verfolgung von Minderheiten und Widerständigen. An die Abermillionen Toten, die im Krieg gefallen sind durch Hunger und Krankheiten, Mord und Folter. Aber Gedenken beinhaltet die Abgeschlossenheit der Grausamkeiten. Und wenn wir nur feiern und gedenken, wird es wieder geschehen. Daher ist unser Motto nicht feiern und gedenken, sondern erinnern und kämpfen. Wir erinnern uns an die Opfer des Grauens, die Millionen Gefolterten und Ermordeten. Und wir erinnern uns an die Umstände, durch die es erst so weit kommen konnte. Wir erinnern uns daran, wie schnell es gehen kann, dass ein System sich wandelt, wenn man faschistischen Kräften auch nur einen Fußbreit Raum überlässt. Wir erinnern uns an die Mechanismen von faschistischen Systemen und die Rhetorik und Akteure der faschistischen Epoche. Durch unsere Erinnerungen erkennen wir Parallelen in die Gegenwart. Und darum kämpfen wir. Wir kämpfen gegen die altbekannte Gefahr von rechts, aber auch gegen die Organe, die unseren Kampf behindern wollen und somit den Rechten den Rücken stärken. Wir kämpfen für unsere Freiheiten, politische und private. Und wir kämpfen gegen Nazis, die nie aufgehört haben zu morden. Wir kämpfen gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung jeglicher Form. Und wir kämpfen für eine lebenswerte Welt, in der Ausgrenzung, Ausbeutung und Verfolgung der Vergangenheit angehört. 76 Jahre nach der Niederlage des Naziregimes ist Antifaschismus noch immer eine bittere Notwendigkeit. Wir sind AntifaschistInnen und wir kämpfen gegen den Faschismus. Deshalb, damals wie heute, alle zusammen gegen den Faschismus.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir feiern heute den 76. Jahrestag der Befreiung vom NS-Faschismus. In Deutschland empfanden vor allem die Überlebenden der Shoah, die Überlebenden der Konzentrationslager und Zuchthäuser sowie ihre Angehörigen und die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter den 8. Mai 1945 als den lang ersehnten Tag der Befreiung. Aber auch wir, die wir heute leben, verdanken die Chance eines Lebens in Frieden, Freiheit und Vielfalt den alliierten Truppen, unter denen die Rote Armee mit Abstand die größte Last des Krieges in Europa zu tragen hatte. Den alliierten Befreierinnen und Befreiern, den Partisaninnen und Partisanen, den Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern gebührt unser größter Dank. Aber der 8. Mai ist nicht nur ein Tag der Freude und der Feier. Wir müssen zugleich an jene Millionen Menschen erinnern, die von den Nazis ermordet wurden, und an all jene Antifaschistinnen und Antifaschisten, die im Kampf gegen den NS-Terror ihr Leben ließen. Wir als VVN-BDA Heidelberg wollen heute stellvertretend für die vielen mutigen Männer und Frauen aus unserer Stadt, die gegen den NS-Faschismus Widerstand leisteten, an drei Mitglieder der Vorbotegruppe um Georg Lechleiter erinnern. Der Eisendreher Albert Fritz, der seit 1925 in Heidelberg-Kirchheim lebte, hatte 1921 im mitteldeutschen Aufstand mitgekämpft und schloss sich damals der Kommunistischen Partei an. Jahrelang saß er für die KPD im Heidelberger Bürgerausschuss. Ab 1931 war er Mitglied der KPD-Bezirksleitung Baden-Pfalz. In der ersten Verhaftungswelle im Frühjahr 1933 wurde Albert Fritz ins KZ verschleppt und verbrachte 13 Monate in sogenannter Schutzhaft. Direkt nach seiner Freilassung nahm er Kontakt zu seinen Genossinnen und Genossen auf und wurde bei der Zerschlagung der illegalen KPD Heidelberg ab Sommer 1934 erneut verhaftet und zu 15 Monaten Haft verurteilt. Doch auch danach ließ er sich nicht einschüchtern und schloss sich dem Widerstandsnetzwerk um den früheren KPD-Abgeordneten Georg Lechleiter aus Mannheim an. Dieses Widerstandsnetzwerk ist vor allem durch die antifaschistische Zeitung Der Vorbote bekannt. Unter anderem war Albert Fritze der illegalen KPD-Zelle an seiner Arbeitsstelle auf der Mannheimer Schiffswerft aktiv, in der die Zeitung ebenfalls gelesen wurde, und erhielt die Kontakte zu den verbliebenen Heidelberger KPD-Mitgliedern aufrecht. Käthe Seitz aus Heidelberg-Rohrbach entstammte einer sozialdemokratischen Familie und war in den 1920er Jahren kurze Zeit SPD-Stadtverordnete gewesen. Später wandte sie sich von der aktiven Politik ab und heiratete den Krankenpfleger Alfred Seitz, mit dem sie in Heidelberg-Rohrbach wohnte. Nach der Machtübertragung an die Nazis pflegten Käthe und Alfred Seitz zunehmend Kontakte zu den kommunistischen Mannheimer Widerstandskreisen um Georg Lechleiter. Am Tag des Überfalls der faschistischen Wehrmacht auf die Sowjetunion, am 22. Juni 1941, fand das zentrale Treffen mit Georg Lechleiter, Jakob Faulhaber und Gustav Süß zunächst auf der Heidelberger Neckarwiese und danach in der Wohnung des Ehepaars Seitz statt. Hier fiel die Entscheidung zur Herstellung der Widerstandszeitung Der Vorbote. Käthe Seitz übernahm die Aufgabe, die handgeschriebenen Texte zu korrigieren und auf Matrizen abzutippen. Ihr Mann Alfred unterstützte sie dabei und arbeitete als Kurier in der Gruppe mit. Auch Käthe Seitz Vater, der frühere Reichsbannerangehörige Philipp Brunnemer aus Ludwigshafen, beteiligte sich aktiv in der Widerstandsorganisation, in dem in seinem Keller die Zeitung vervielfältigt wurde. Als Ende Februar 1942 die fünfte Ausgabe des Vorboten vorbereitet wurde, setzten die Massenverhaftungen gegen die Widerstandsgruppe ein. 3 Mitglieder wurden bereits durch die unmenschlichen Folterungen der Gestapo ermordet. 19 Antifaschistinnen und Antifaschisten, darunter auch Käthe und Alfred Seitz sowie Albert Fritz, wurden von der NS-Justiz zum Tode verurteilt und hingerichtet. Gegen weitere ihrer Genossinnen und Genossen verhängte das Gericht hohe Haftstrafen, darunter auch gegen Käthe Seitz Tochter Hilde Jansen. Sie alle brachten dieses Opfer im Kampf um die Befreiung, die sie selbst nicht mehr erleben durften. Wenn wir den heutigen Tag als Tag der Befreiung feiern, müssen wir auch ihrer gedenken. Der 8. Mai war für die Überlebenden des NS-Terrors die Morgenröte der Menschheit, wie es der jüdische Resistance-Kämpfer Peter Gingold formulierte. In nahezu allen von NS-Deutschland besetzten Ländern wurden der 8. und oder 9. Mai gesetzliche Feiertage. 40 Jahre hat es gedauert, bis ein Präsident der Bundesrepublik den 8. Mai als Tag der Befreiung anerkannt und gewürdigt hat. Bis dahin hatte die Sicht der Nazis, der Profiteure und Profiteurinnen, der Mitläuferinnen und Mitläufer das offizielle Vokabular geprägt. Zusammenbruch, Kapitulation, Niederlage, Besatzung, Stunde Null, Neubeginn nannten sie es. Mit Richard von Weizsäckers Rede wurde die Perspektive der Verfolgten des Naziregimes plötzlich gesellschaftsfähig. Ein offizieller Tag der Erinnerung und Mahnung, ein Tag gegen Faschismus und Krieg, wurde der 8. Mai jedoch in der Bundesrepublik bis heute nicht. Wir fordern, dass der 8. Mai als Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg endlich in ganz Deutschland ein offizieller Gedenktag wird. Applaus Diese Forderung wird von Überlebenden und von antifaschistischen Gruppierungen, von Gewerkschaften und von zivilgesellschaftlichen und fortschrittlichen Organisationen seit vielen Jahren erhoben. Und deshalb gehen wir heute um 16 Uhr in Heidelberg unter dem Motto Tag der Befreiung vom NS-Faschismus, der 8. Mai muss Feiertag werden, auf die Straße. Der Treffpunkt ist heute um 16 Uhr an der Stadtbücherei Heidelberg und ich hoffe, viele von euch dort zu sehen. Unterstützt die Kampagne, den 8. Mai zum Feiertag zu machen und tretet mit uns ein für eine Welt, in der der Schwur der Überlebenden von Buchenwald Wirklichkeit wird. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. In diesem Sinne, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.
Ja, vielen Dank an Nadja vom offenen antifaschistischen Treffpunkt und an Silke von der VVN Heidelberg. Es geht jetzt weiter mit Kultur. Ich möchte aber vorher noch kurz auf etwas hinweisen. Der Otto Reger vom Friedensforum hat mir einen Flyer hier gegeben. Der liegt hinten aus. Und ich glaube, da liegen auch noch andere Materialien dazu aus. Da geht es um Atomwaffenverbot und Abrüstung. Da soll man sozusagen an die Parteizentralen, deren Adressen auf der Rückseite sind, einfach diese Postkarte, die, wenn mich nicht alles täuscht, hier innen drin ist. Genau. Also, das könnt ihr da hinten finden und nehmt es einfach mit und füllt es aus und schickt es an die Parteizentralen, weil es wäre auch mal Zeit, dass da wieder ein bisschen mehr sich in dieser Richtung bewegt. Ja, wir kommen jetzt nochmal wieder zur Kultur. Vielleicht ganz kurz vorweg, man sieht es mir heute vielleicht nicht mehr so an, aber ich habe 1966 den Kriegsdienst verweigert. Ich meine, 1966 den Kriegsdienst verweigern, das war kein Sonntagsspaziergang. Das war Krieg. Da musstest du nämlich dein Gewissen irgendwo erläutern. Und das lief dann so ab, du kommst da vor irgendeine Kommission. Nicht? Und dann haben die dich gefragt, sie gehen nachts mit ihrer Freundin durch den einsamen Park. Plötzlich kommen drei betrunkene Russen vorbei und wollen ihre Mädel an die Wäsche. Was machen sie? Da entdecken sie plötzlich in ihrer Tasche ein Maschinengewehr, einen Panzer unter dem Arsch und die begrittene Gebirgsmarine hinter sich. Was machen sie? Da habe ich gesagt, eine Entziehungskur. Und schon war ich Zivi im Diakonissenkrankenhaus. Und da hatte ich keine Gewissensgebisse mehr, weil mit den Diakonissen wäre ich ja nachts nicht durch den einsamen Park marschiert. Außerdem hätten die sich vor den Russen selbst verteidigt. Ob sie allerdings mich vor den Russen verteidigt hätten, da bin ich mir heute nicht mehr so ganz sicher. Und jetzt zum Thema. Als erstes die Legende vom toten Soldaten Bertolt Brecht, vorgetragen von Bettina Franke. Begleitet von Bernd Köhler und Joachim Romans.
Als der Krieg im vierten Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Heldentod. Der Krieg war aber noch nicht gar, drum tat es dem Kaiser leid, dass sein Soldat gestorben war. Es schien ihm noch vor der Zeit. Der Sommer zog über die Gräber her und der Soldat schlief schon. Da kam eines Nachts eine militärische ärztliche Kommission. Es zog die ärztliche Kommission zum Gottesacker hinaus und grub mit gewaltigem Spaten den gefallenen Soldaten aus. Der Doktor besah den Soldaten genau oder was von ihm noch da war. Und der Doktor fand, der Soldat war KV und er drücke sich vor der Gefahr. Und sie nahmen sogleich den Soldaten mit. Die Nacht war blau und schön. Man konnte, wenn man keinen Helm auf hatte, die Sterne der Heimat sehen. Rara spielt einen flotten Marsch. Und der Soldat, so wie er es gelernt, schmeißt seine Beine vom Arsch. So viele tanzten und johlten um ihn, sodass ihn keiner sah. Man konnte ihn einzig von oben noch sehen. Und da sind nur Sterne da. Die Sterne sind nicht immer da. Es kommt ein Morgenrot. Doch der Soldat, wie er es gelernt, zieht in den Heldentod. Doch der Soldat, wie er es gelernt, zieht in den Heldentod.
Als nächstes jetzt Monika Margret Steger mit einem Textausschnitt aus dem Stück Jubiläum des jüdischen Autors George Tabori.
Ja. Also ich persönlich finde das Leben, ja, das Leben eine höchst fragwürdige Art der Unterhaltung. Eine lebenslängliche Langeweile sozusagen. Ein stinknormaler Samstagnachmittag. Ja, also die einzige Freude, die ich je genoss, war das Lachen. Ja, aber die Witze sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, kurz. Das Leben kann mich. Aber mein Tod. Also, ich möchte nicht angeben. Mein Tod. Das war eine prächtige Groteske. Schöner als der von Ophelia, der heiligen Johanna. Also Flammen habe ich nie gemocht. Ich bin in einer Telefonzelle am Dom. Es schneit. Draußen der Karnevalsrummel. Die Menge kommt und geht. Stadträte, Sanitätsräte, Richter, Hinrichter, Röntner, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Linksliberale, Bischöfe, Masseure, Regisseure, Nutten, Junkies, alte Nazis, junge Nazis und ein winziger Japaner mit einem Flanellmund. Hier, Lotte Sterndorf, das sind Sie es. Ja, entschuldigen Sie, dass ich Sie störe, aber ich wollte rasch Adieu sagen. Ich wollte sagen, dass ihr euch nach jemand anderen umsehen müsst beim Bridge-Spielen. Ja, ich verreise nämlich auf einige Zeit. Nein, nicht für sehr lange, aber ein paar Wochen werden es schon werden. Übrigens, Doktor, was ich sagen wollte, die Tür klemmt. Die Tür der Zelle. Der Telefonzelle. Ja, ich weiß, dass das merkwürdig klingt, aber ich habe schon alles versucht, gedrückt, gestoßen, mit den Händen, den Ellenbogen, Schultern, den Knien. Nein, das ist kein jüdischer Witz. Ja, es sind Leute draußen. Ja, eine ganze Menge. Ja, ich habe schon um Hilfe gerufen. Bitte, möchten Sie es hören? Hilfe! Nein, Doktor, ich bin nicht verrückt geworden. Doktor, wenn Sie vielleicht so liebenswürdig wären und vielleicht den Notruf oder die Feuerwehr oder die Polizei... Also, adieu. Hier, Lotte Stern, könnte ich bitte Frau Schöck sprechen? Frau Schöck? Ja, guten Abend. Ja, ich wollte nur rasch adieu sagen, ich verreise nämlich auf einige Zeit. Ja, Frau Schöck, was ich noch sagen wollte... Ich stehe hier in einer Telefonzelle am Dom und die Tür klemmt. Ja, sie geht nicht auf. Und außerdem, Frau Schöck, steigt hier irgendwie Wasser aufwärts. Ja, schlammiges, eisernes Wasser. Ja, vermutlich der Rhein. Ja, Frau Schöck, ich kann es nicht erklären. Ja, ein Bruch in der Kanalisation. Ja, vielleicht... Frau Schöck, wenn Sie vielleicht so gütig wären und vielleicht den Notruf oder die Feuerwehr oder die Polizei. Frau Schöck, ich muss jetzt auflegen. Also, adieu. Gertrud, hier Lotte. Du, entschuldige, dass ich dich störe, aber ich stehe hier in der Telefonzelle am Dom, bis du den Arschbacken im schlammigen, eisernen Wasser und die Tür klemmt. Warum möchtest du dich? Und natürlich weiß ich, dass wir uns nicht so gut verstanden haben. Aber ich möchte jetzt eher nicht ertränken hier am Dom. Das Wasser steht mir schon am Nabel. Ich danke dir sehr, Gertrud. Und wir schreiben uns ja immer mal wieder. Also adieu. Hilfe! Anna? Hier, Lotte. Du, ich sterbe jetzt. Ja, es muss schon so sein. Es ist so schwierig. Die Menge kommt und geht. Es ist so schwierig. Das Wasser steigt. Es geht schon wieder los.
Viele Blumen zu früh. Der kalte Winter kommt für viele junge Blumen zu früh.
wie in den Jahren, den wenigen warmen Jahren, nicht stark genug geworden war. Manches Lachen zu früh. Der kalte Winter kommt für manches junge Lachen zu früh. Und totes Schweigen liegt über kahlen Zweigen, die vor dem Winter sich verneigen. Der Winter kommt für manche Plage zu früh. Der kalte Winter kommt für manche junge Frage zu früh. Sie geht verloren, sie schlägt an taube Ohren, von kaltem Winter halb verfroren. Der Winter kommt und wir gehen arm in arm. Alleine wird uns kalt, doch zusammen wird uns warm. Hier läuft der Winter kommt, nun heißt es sich zusammenstehen. So geben wir uns Kraft, so kann man langsam vorwärts gehen. Hier läuft der Winter kommt und ich seh noch Blumen blühen. Es reißt die Kälte auf und die Zweige werden grün.
Wolfgang Borchert, dann gibt es nur eins.
Sag nein!
Du, Mensch an der Maschine und Mensch in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins.
Sag nein! Du Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zieltanrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins.
Sag nein! Du Besitzer der Fabrik, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und Kakao Schießpulver verkaufen, dann gibt es nur eins.
Sag nein! Du Forscherin im Laboratorium, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins.
Sag nein! Du, Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins.
Sag nein! Du Kapitän auf dem Dampfer, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keinen Weizen mehr fahren, sondern Kanonen und Panzer, Dann gibt es nur eins.
Sag nein. Du Ärztin am Krankenbett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins.
Sag nein. Du Mensch auf dem Dorf und Mensch in der Stadt, wenn sie morgen kommen und den Gestellungsbefehl dir bringen, dann gibt es nur eins.
Sag, sag nein. Nein.
Sag nein.
Sag nein.
Nein. Sag nein.
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 Niemals. Nein.
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 Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Bert Köhler, Bettina Franke, Monika Margret Steger, Jockel und auch an alle Redner und Rednerinnen. Das war also jetzt unsere Veranstaltung. Vielen Dank. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Zum einen natürlich nochmal diese Aktion der Initiative Ohne Rüstung Leben. Die liegen da hinten auf dem Tisch. Nehmt sie euch mit. Veranstaltung ist hiermit beendet. Wir müssen jetzt sozusagen alle geordnet und mit Abstand weiterhin diese Veranstaltung auch verlassen. Und am 25. Juli wollen wir von der bunten Vielfalt statt völkischer Einfalt hier eine Veranstaltung im Rahmen dieser Initiative zum Hambacher Fest machen. Und wenn die Möglichkeit besteht, werde ich irgendwann auch noch im Sommer oder im Herbst dann meine szenische Lesung mit Maske, Abstand und ohne Getränke zum Thema Veranstaltungsgenehmigung 18 Seiten machen. Also, vielen Dank. Und jetzt kommt noch eine ganz kurze Ansage zu einer Demo. Und ach, ich vergesse heute um 16 Uhr, wer noch Lust hat und Zeit, Heidelberg-Demo der VVN Heidelberg. Treffpunkt ist die Stadtbibliothek